Deutsche Bahn, Daumen hoch. Und Puls? Er so, ja, geht hoch. Und ich so, ja, scheiße, bei mir jetzt auch.
Dass ich doch viel mehr noch darüber nachdenke, was andere Leute von mir denken.
Für mich persönlich ist es immer wahnsinnig schwierig, mich in Situationen zu befinden, in denen du definitiv nicht lachen darfst.
Ja.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und Ines Garretzen.
Ja, aber deine Mütze passt perfekt zu einem Thema, was ich heute ansprechen will.
Also ist es so? Das finde ich so gut. Das ist ein Notkauf.
Notkauf?
Ja, ich bin doch immer so verpeilt, Ines.
Was ist passiert?
Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn hingefahren? Ich habe irgendeine Veranstaltung moderiert. Ich glaube, das war die in Halle. Und ich habe mich wieder verspielt im Studio, im Schnitt. War dann viel zu spät dran, wäre beinahe zu spät gekommen. Hatte noch nasse Haare. Hatte nur noch ungefähr 5 Sekunden Zeit anzuföhnen. Und das war echt noch, da war noch Schnee. Und dann habe ich halt so in der Tram gemerkt, boah, ey, du wirst krank. Dann war ich am Bahnhof und hat der Zug noch Verspätung gehabt. Ich friere meinen Arsch ab, ich werde todkrank. Was machst du denn jetzt? Und dann bin ich in irgendeinen scheiß Drecksladen. Und es gab nur ganz viel Beige und Rosa. Und das ist ja total, wobei ich ja heute auch hell anhabe. Aber das Licht, das ist
sehr coole Jacke auch.
Und dann gab es original eine schwarze Mütze, die aber halt leider mit Strass.
Ich habe mir schon gedacht, wann kaufst du denn Strassmützen? Das passt ja gar nicht.
Gar nicht. Aber ich war jetzt eben auch wieder so spät dran, dass ich einfach in meine Grabbelkiste und habe so die erstbeste, weil Mütze ist immer noch schneller als Haare stylen. Und dann war es halt wohl die. Aber guck mal, dafür habe ich eine schicke Tasse.
Alles in den Jura- und Trash-Farben.
Ja. Guck, und was neu ist, da kann ich nachher auch noch erzählen.
Ja, dein TED-Talk. Steffi hat einfach einen TED-Talk.
Ja, warte mal. Guck mal. Hier.
Da. Cool.
Nee, da.
Da.
Ja. Genau. So. Ja. Ready? Ja, ne?
Ja.
Jetzt habe ich die Kamera verstellt. Oh Gott. Ich bin nur... Hey,
sind wir bereit? Hi, Steffi.
Na? Bist du genauso unvorbereitet wie ich?
Du. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen vorbereiteter, weil ich habe eine Woche Urlaub und in dieser Woche Urlaub bin ich nach Hause gefahren, um zu lernen. Ah ja, okay, naja. Na klar, was macht man auch im Urlaub? Aber wie toll ist es, mal wirklich Zeit für was zu haben? Mal wirklich so 3-4 Tage Zeit, um sich auf eine Sache zu fokussieren. Ist doch geil. Das, also, ja, das ist
sehr geil, kenne ich gar nicht.
Aber da frage ich mich auch, ich habe da gestern Abend mit einer Freundin drüber gesprochen, die kein Jura studiert. Und der habe ich dann das Ref erklärt und alle, die Jura studieren, Jura studiert haben, Ref gemacht haben, werden es wissen. Es gibt nichts Anstrengenderes, als Leuten außerhalb der Bubble zu erklären, was man da gerade macht, warum das Ganze 100 Jahre dauert und warum es am Ende doch nicht sicher ist, dass man besteht. Und auf jeden Fall habe ich ihr vom Ref erzählt und dann meinte sie so, ja, wie? Und da ist am Ende keine Zeit eingeplant, die ihr als freie Lernzeit habt?
Ja, hoppla.
Also ihr müsst theoretisch die ganze Zeit arbeiten? Und ich so, ja. Und sie so, wie soll das denn gehen? Und irgendwie so in dem Moment ist mir so klar geworden, ja, klar, es geht halt nicht. Also es ist eigentlich irgendwie total komisch, dass man einen Examen ans Ende von so einer Ausbildung setzt, aber den Leuten nicht mal Zeit zum Lernen dafür irgendwie gibt.
Performance-Druck.
Nee, weil das kannst du ja mit nachts.
Ja, klar, nachts.
Sieh mal. Hey, Ines, das ist einfach Vorbereitung aufs Arbeitsleben. Keiner braucht einen Samstag, keiner braucht einen Sonntag.
Ja, und weißt du, wir sind
Gen Z,
ja, wir sind doch überhaupt nicht stressresistent. Wir müssen das einfach mal auch durchstehen. Ja, ist ja ganz klar. Ich würde auch dann einfach sagen, mal Pausentage streichen zwischen dem Examen, weil es ist einfach nicht genug Stress.
Ne? Nee, und das ist ja, also, dann bist du doch gerade im Flow.
Da bist du im Flow. Ich sagte das und das ist total nah an der juristischen Arbeitsrealität, dass man in 5 Stunden ohne Hilfsmittel da irgendwelche rechtlichen Lösungen sich da rauszaubern soll. Nee, das ist, also so arbeiten alle immer.
Hm? Ja, ich schon. Are you kidding me?
Ja, na klar. Ich habe nichts anderes erwartet.
Ja, nein, das ist alles mega absurd. Aber schön. Deswegen hältst du auch dein Mikro.
Deswegen halte ich mein Mikro.
Ist denn da?
Ich habe nämlich das gesamte Equipment mitgenommen mit Arm und das ist unglaublich schwer. Nur was habe ich in Berlin vergessen?
Die Klemme.
Ja, natürlich die Klemme.
Entschuldige. Oh, das bin so original ich.
Das ist so
ja witzig. Das wirklich, das bin original ich. Die ganze Scheiße schleppen, ne? Und das ist wirklich schwer. Alles einpacken. Ja. Und dann die Klemme vergessen. Aber wäre natürlich auch nett gewesen, wenn du hättest ja auch dann einfach den Arm halten
können, ja.
Oh Gott, ja. Hm? Ja. Ja, fühle ich, könnte ich sein. Ich habe diese Woche, ich kann das auch, ich habe diese Woche 2-mal einen Merkzettel verloren. Und zwar innerhalb von 2 Minuten.
Das liebe ich ja nur, dass du den Merkzettel verloren hast. Ja.
So, ich war im Büro und hat den Rechner schon runtergefahren, weil ich bin ja so Kandidat. Okay, ich schicke mir immer Erinnerungs-WhatsApp, SMS, wenn man einfach unterwegs oder Mail. So Rechner hatte ich aber schon runtergefahren. Und dann hatte ich aber noch Post-it und Stift. Und dann habe ich mir einen Notizzettel aufgeschrieben und habe den in der Hand behalten, bis ich zum Aufzug bin. Damit ich ihn ja nicht, weißt du? Ich stehe im Aufzug, der Zettel ist nicht mehr in meiner Hand. Völlig crank. Ich zurück, weil ich dachte, ich schaffe das nicht bis zu Hause. Ich zurück, mir einen größeren Zettel geschrieben, auf den habe ich das genommen, auf den habe ich dasselbe geschrieben. Mit dem Ding, wirklich vor dem Gesicht, gehe ich in den Fahrstuhl. Jörg hat unten gewartet, hat mich abgeholt. Ich setze mich ins Auto und sage noch, Merkzettel wichtig, so laberababa, wir fahren ja nur 10 Minuten nach Hause. Ich steige aus dem Auto aus, ist der Zettel weg. Ines, tell me, wie, keine Ahnung. Und er so, ja komm, hast du in die Jacke gesteckt? Ich so, nein, wie soll ich denn? Ich saß hier, ich komme gar nicht an meine Tasche. Nix, alles abgesucht, Jackentasche, Hosentasche, Zettel nicht da. Eine Stunde später kommt er so und sagt, ich habe dir doch eben so einen Einkaufswagen-Chip gegeben. Wo hast du denn den hin? Ich so, der ist in der Tasche. Geguckt, klebte an dem Einkaufswagen-Chip. However, mein Merkzettel. Ich dauernd so ein Kram. Keine Ahnung. Ich habe gerade so Delay. Hast du auch so ein Delay?
Also ich habe dich ein bisschen verpixelt.
Berliner Internet.
Ich wollte es gerade sagen, Berliner Internet.
Wir riskieren es jetzt einfach. Wird schon hoffentlich gehen. Ja, auf jeden Fall, sowas passiert mir dauernd. Ich bin dauernd auf der Suche und bin dauernd der Meinung, ich habe irgendwas verloren.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Mir wurde übrigens ganz liebevoll von einer Ärztin, die ich in Freiburg beim TED-Event getroffen habe. Ich habe einen Vortrag gehalten über ADHS. Here we go. Und wir haben den Talk so gehört im Speaker Room und dachten dann so, Alter, das bin original ich. Das haben aber alle gedacht. Und dann haben wir ihr das hinterher gesagt, war wirklich ein fantastischer Talk. Und dann habe ich zu ihr so gesagt, ja, ich dachte ganz kurz, das bin ich. Und dann habe ich aber festgestellt, nein. Weil ich kann mich ja super gut konzentrieren. Ich bin ja so ein Fokus-Tunnel-Typ. Ich setze mich ja morgens hin und höre abends auf. Und sie so, Ich so, wie? Und dann meint sie, ja, also bei Dingen, die wir spannend finden oder interessant, das wäre schon so. Es ist nicht so, dass man sich nicht konzentrieren kann, sondern dann halt überpaced. Und ja, dann haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten und sie hat mir mehrfach liebevoll nahegelegt, ich soll doch mal überlegen, ob ich einen Test machen will. Das ist okay. Naja. Und das wird spannend. Also wir sind demnächst nochmal verabredet, weil ich fand sie ganz, ganz großartig. Und es war auch sehr zauberhaft, wie dann unsere Terminsvereinbarung zustande kam, weil wir uns wechselseitig immer geschrieben haben, haben uns dann gefreut über die Antwort, aber vergessen selber wieder zu antworten. Mega absurd. Also more to come. Und ich hab's überlebt. Es war ein Ja, es war ein spezielles Erlebnis, TED Talk. Es war
ja,
ein riesen,
erzähl mal ein
riesen, riesen Ding, Ines.
Ja, ich also, weiß.
Ja, ja, ohne dich wäre ich ja gar nicht hin, weil ich ja nicht wusste, wusste wieder nicht, was ein TED Talk ist. Große Halle, bumsvoll, keine Tickets mehr, war alles ausverkauft. Und wir mussten also morgens schon da sein, um 10 oder so, oder um ja, 10:30. Und ich wusste aber, ich bin erst abends dran und dachte ich ja, wie geht denn das? Das ist ja so gar nicht meins. Also, da bin ich echt in Jogginganzug da morgens hin und habe gesagt, ja, ich muss aber wohl nochmal weg. Also, ich wollte dann, ne, wie sich ein bisschen machen für Bühne und so. Und aber richtig geiles Bühnensetup. Alle mega freundlich. Ich muss mich um nichts kümmern. Richtig cool. Wir hatten einen eigenen Raum hinten, wo wir dann über den Monitor die anderen Talks gucken konnten und so. Und ich habe so die ganze Zeit gedacht, so, boah, da wird dir heute Abend richtig die Düse gehen. Bin ich auch vorher gefragt worden in einem Interview. Und glauben Sie, dass Sie dann aufgeregt sind? Dann habe ich gesagt, ehrlich, ich weiß es nicht. Also normal nie, wenn ich einen Vortrag halte oder auf der Bühne stehe. Aber das ist halt schon groß. Also, kann schon sein. Und dann saßen wir in dem Raum, haben die Talks so gehört, erste Session. Und dann war Pause. Und es war klar, wir sind dann in Runde 2 dran. Und ich saß dann mit noch einem Speaker und meinte so zu ihm, Marian, und? Puls? Er so, ja, geht hoch. Und ich so, ja, scheiße, bei mir jetzt auch. Also saß ich echt in der Pause in diesem Raum und dachte, oh Gott, was hast denn dir dabei gedacht? Und dann sagt Marian so, naja, boah, und jetzt noch 1,5 Stunden warten, ne, bis wir dran sind. Und ich halt so,
Moment mal.
Hä? Noch 1,5 Stunden? Nein, das ist mir zu lang, da stresse ich mich jetzt nicht. Gesagt, getan. Weil ich dachte, ich kann jetzt nicht 1,5 Stunden aufgeregt sein. Da bin ich ja völlig aufgelöst. Und dann habe ich drauf gewartet, dass das wieder kommt. Muss es dann oben auf der Galerie warten, von oben auf die Bühne gucken. Dann musstest du an die Treppe, du musstest genau zum Trailer an einem festgelegten Punkt runterlaufen. Und dann, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das jetzt wieder kommt. Kam nicht. Tja, hoppla. Und dann stehst du da, Halle voll, alle gucken dich erwartungsvoll an. Und dann dachte ich, dann kommt's jetzt? Nee, ich fand's einfach nur geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, aber es hat mich gewundert. Ich dachte schon, vielleicht ist es so das erste Mal seit Jahren, dass man wieder die Stimme zittert, so wie früher, ne, bei den ersten Vorträgen. Oder dass die Händchen zittern. Ich habe auch ganz lang mit mir gerungen. 12 Minuten Talk. Ich habe sehr an jedem Wort gefeilt. Ich musste ja auch von einem Vierteljahr schon abgeben. Also im Dezember, glaube ich, musste ich abgeben. Ist alles wirklich durchgetaktet. Du wirst erst enge Fristen. Überhaupt nicht mein Style, ne? Weil ich bin immer so kurz vorher so lala. Aber auch richtig und wichtig. So, und das heißt, es kam bei mir schon auf einige Formulierungen an und dann dachte ich, 12 Minuten Wort für Wort im Kopf behalten. Spannend. Und dann dachte ich, komm, scheiß drauf. Ich weiß, da stehen immer alle ohne Karten, es ist mir egal, ich nehme Karten mit. Weil mir manche Formulierungen wirklich wichtig waren. Und dann kam ich da und dann hatten doch fast alle Karten dabei. Dann dachte ich, ja, guck. Und ich habe sie dann aber, ich habe ab und zu drauf geguckt, aber ich habe sie eigentlich nicht gebraucht. Einen meiner Lieblingssätze habe ich vergessen. Ich glaube, es ist nicht weiter aufgefallen. Aber habe genau in der Zeit gelegen, war zufrieden. Feedback war super. Also ich danke dir sehr, es war ein tolles Erlebnis.
Ich hätte es
eigentlich nicht gemacht. Ja.
Künftige Anfragen für Steffi gerne an mich.
Gleich an Ines, ja, die weiß einfach besser Bescheid und so.
Ich sortiere das dann einmal durch, genau.
Genau. Nee, und mega Kontakte und man wird einige noch treffen. Also ich habe eine Woche nach Freiburg die erste Podcast-Episode schon aufgezeichnet.
Ja, sehr cool.
Zu einem Thema aus Freiburg, richtig krass. Das erste Mal, dass ich bei der Vorbereitung geheult habe. Richtig doll. Mehrfach. Also mehr sage ich jetzt noch nicht, weil ich sitze noch im Schnitt, aber das wird wow. Krass.
Steffi hat mir geschrieben, ich bereite mich gerade auf diese Folge vor und ich heule seit 2 Stunden und ich dachte
stimmt,
mir so, was
ich ja, wir haben sogar geschrieben gerade.
Ja, und ich war so, was geht denn jetzt ab? was bringt Steffi denn zum Heulen? Und dann habe ich es gesehen und oh Gott.
Nix, oh aber Gott. Aber es ist so toll. Es ist so toll und so, ja, es packt ein. Werdet ihr sehen. Also wenn es raus ist, erwähnen wir es hier nochmal.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe aber nicht nur geheult, ich habe auch sehr gelacht.
Das ist schön.
Ich opfer. Ich habe mal wieder an was nicht vorbeilaufen können. Warte mal. Habe ich eigentlich von meiner Schwester gekauft. Die hat sich ganz doof verletzt und war ganz traurig, weil ja, sie halt ein bisschen im Urlaub eingeschränkt war. Durch eine Knieverletzung. Und dann habe ich eine Positive Potato online gesehen. Ich halte mal vor die Kamera. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine kleine gehäkelte Kartoffel. Und die hat ein kleines Schild in der Hand. Und da steht drauf, Life was all out of lemons, so here's a potato instead. Fand ich ganz süß. Und dann habe ich ihr die geschickt. Und dann habe ich mir die nochmal genauer angeguckt, Ines. Diese kleine Kartoffel hat einen Arsch. Ja, ich halte das mal in die Kamera. Ihr anderen müsst euch das vorstellen oder mal kurz rüber switchen. Ja, diese kleine Kartoffel hat einen Arsch. Und dann, ja, ich opfer. Kartoffelarsch, geil, will ich auch haben. Naja, jetzt steht hier. So, das war es von mir. TED Talk, gelacht, geweint. Ja, und eine Mütze mit Strass.
Sehr gut.
Und ach, da haben wir übrigens den Titel. Für die heutige Episode.
Gelacht, geweint und
TED Talk.
Und TED Talk. Ja, deine Mütze mit Strass offline steht da übrigens in Strass drauf, auf Steffis Mütze.
Ja, das ist genau mein Style auch, so Strass.
Ja, total. Aber ich bin gerade offline, Steffi. Ich habe gerade. Ja, außer jetzt gerade, weil jetzt sind wir online. On air sind wir eigentlich.
Ja. Aber auch online, ja.
Online.
Stimmt, du wolltest vorhin was von offline erzählen. Ich habe schon wieder, ich sag ja. Ich soll das jetzt machen. Naja, gut. Erzähl.
Ich habe ich habe Instagram und TikTok gelöscht von meinem Handy. Und vielleicht ist es jetzt für dich nicht so eine Nachricht.
Aber ich habe doch ein Video von dir, von uns gesehen.
Ja, die poste ich ja über Umwege. Also die.
Ach, mit dem Rechner.
Ja, genau. Ich bewirtschafte, bespiele.
Ich bewirtschafte.
Ich bespiele unsere Accounts natürlich trotzdem. Aber
du bestellst weiterhin den Social Media Acker.
Genau.
Okay.
Aber ich hab die Apps von meinem Handy gelöscht. Weil ich irgendwie, also eigentlich war es so eine Kurzschlussreaktion, nachdem ich so ein stundenlanges Doom-Scrolling hinter mir hatte. Und weil ich gemerkt habe, dass ich gerade wieder in diese Phase komme, in der mein Lernpensum hochgeht und mein Freizeitpensum gezwungenermaßen runter. Und ich anfange, mich zu vergleichen mit anderen Leuten, die gerade kein Examen machen müssen, die nicht lernen müssen, die einen Job haben, die Feierabend haben, die Geld verdienen, von dem man mehr machen kann als nur davon leben und diese Dinge auch machen.
FOMO
habe ich bekommen und habe gemerkt, dass mich das wirklich beeinträchtigt und dass ich da auch so, ich mag eigentlich lernen. Also das klingt jetzt vielleicht dumm.
Crazy.
Aber ich meine, ich hätte mir wahrscheinlich auch das Studium nicht ausgesucht, wenn ich nicht Lernen ein bisschen cool finden würde auch. Aber ich habe so schnell so einen Hass aufs Lernen bekommen, weil ich so das einfach nur damit verbunden habe, was ich stattdessen sozusagen nicht machen kann. Und ich habe gemerkt, dass es halt ganz viel davon kommt, dass ich mir die ganze Zeit reinziehe, wie andere Leute ein vermeintlich supergeiles Leben gerade leben. Und hab dann die Entscheidung getroffen vor einer Woche oder so, die Apps einfach mal komplett zu löschen und muss sagen, es geht mir besser.
Das ist mal eine dufte Idee, Knorke.
Glaube ich, aber du hast die Accounts nicht gelöscht, ne? Nur die App.
Nur die App, ja. Ich habe die Accounts nicht gelöscht, weil man das auch vielleicht braucht und vielleicht, also weil ich auch die Accounts einfach nicht löschen will, so.
Ja.
Aber
ich glaube, am Rechner bist du nicht so in Gefahr, stundenlang da rumzuscrollen, weil du hast einfach auch nicht alle Funktionen. Also ich poste oft über den Rechner, weil es sich da ehrlich gesagt einfach bequemer tippt. So, was aber nervig ist, die Planungsfunktion. hast ja nicht bei allen Tools. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber du bist halt ein bisschen geschützter davor, permanent doch mal schnell drauf zu klicken. Na, muss ja meist den Rechner hochfahren, außer, ja, wie bei mir, der Rechner ist eigentlich immer an.
Man merkt auch, in wie vielen Situationen man auf den Apps hängt. Also wenn man auf die Bahn wartet, wenn man irgendwo ansteht, irgendwas. Und da merkt man so, wie sehr einen das isoliert, beziehungsweise andersrum merke ich das jetzt ja bei anderen Leuten, wie oft die so in ihrem Handy versunken sind. Und das war ja, was du letztens meintest, so, ja, wenn du Bahn fährst, dann guckst du ja gar nicht mehr aus dem Fenster. Und das ist ja auch so. Und das fällt mir aber jetzt auch bei anderen Leuten auf. Also von daher, ja, mein...
Krass, beim Laufen. Beim Laufen. Also beim alle Laufen? Gucken selbst beim, ja, beim Laufen aufs Handy.
Ach so,
ehrlicherweise, ganz selten mache ich das auch. Aber dann, wenn ich gerade eine Presseanfrage beantworte schnell oder ich sehe, da ist eine Presseanfrage und dann klicke ich schnell weiter oder mache mir ein Memo oder so, mal schnell eine Mail. Aber ich würde nicht beim Laufen durch Social Media scrollen oder so.
Ja, nee. Aber es hat halt einen erheblichen Suchtfaktor, haben wir hier ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Die Algorithmen sind ja so programmiert, dass man davon aussichtlich werden kann.
Ja,
ja.
Finde ich sehr gut. Ja, siehst doch gleich frisch aus.
Ne? Alle, ja. die versuchen mir oder die mir lustige Memes schicken, es tut mir leid, ich kann gerade nicht darauf antworten. Aber sie sind bestimmt lustig.
Oh nein, ich habe dir tatsächlich gestern Hunde-Memes geschickt. Aber ehrlich gesagt, aber nur weil mir das jemand geschickt hat und ich fand es sehr niedlich. Ja.
Ja, nee.
Nee, ist fantastisch.
Dachte ich.
Finde ich sehr gut.
Ach,
bevor ich das vergesse. Das werde ich nachher vergessen. Kleiner Lesetipp.
Kleine Lesetipps.
Bisschen Werbung in eigener Sache. Ich bin total mega stolz. Ich durfte was beisteuern zum aktuellen Report Recht gegen Rechts. Finde ich mega cool. Liebe Grüße an Christoph Part, denn es ist ein Fall von ihm, über den ich schreiben durfte. Und ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen stolz. Ich bin hinten sogar, guck mal, ich halte es mal in die Kamera. Sind irgendwie
ja,
vier,
direkt.
Nein, ja, und ich stehe direkt drauf. Nein, und ich habe den auch in den Vorjahren, ich habe auch die Reporter aus den Vorjahren, wo ich nichts veröffentlicht habe, weil ich finde es mega wichtig und sind zwei ganz tolle Menschen, die das mit heraus, also es sind viel mehr, die das rausgeben, aber zwei, die ich persönlich kenne, Kathi Lang und Ronen Steinke. Und ich finde es eine ganz tolle Initiative. Und gerade von Kathi, ey, da steckt so viel Arbeit drin. Und ich finde es halt wichtig. Da sind halt alle Entscheidungen, die im weitesten Sinn sehr, sehr wichtig sind gegen Rechtsextremismus. Und freut mich sehr, dass ich da in diesem Jahr auch dabei vertreten bin. Und das Absurde ist, ich saß unlängst hier bei dieser Veranstaltung, wo du auch da warst, in der Vorbereitung. Dann auf dem Podium und habe festgestellt, dass durch Zufall bei der Auswahl der Speaker war das kein Thema. Fast alle auf dem Podium einen Beitrag geschrieben haben dazu.
Ach krass.
Wie crank ist das? Und ich habe ich wusste das nicht. Und ich habe dann aber nochmal aus anderem Anlass, weil ich was gebraucht habe, nochmal in die Vorabdruckfahne geguckt. Und weil ich mir nicht mehr sicher war, was ich angegeben hatte für die Autorenhinweise und sehe dann so zapp, 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 zapp. Das gibt's ja nicht. Carmen Wegge, Clara Bünger, Sabine Fuhrmann, alle sind da mit drin. Fand ich nice. Ja, Leseempfehlung. Sehr wichtig, viel Tacheles, muss man sagen. Finde ich gut. Und ich muss noch ein Versprechen einlösen, Ines.
Ja.
Gesehen hat man es vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das geschnitten kriege. Gesundheit.
Dankeschön. Ich habe extra das Mikro ausgemacht, damit es nicht so blöd Profi. Über unserer Tonspur liegt.
Profi, es sah ein bisschen aus, als würdest du aus dem Bild reiern, aber, aber man hat es nicht gehört. So, ich muss aber noch ein Versprechen einlösen. Und zwar habe ich ja gesagt, wenn ich alles rausnotiert habe aus neue Briefe an junge Juristinnen und Juristen, verlosen wir das. Bam. Hier und heute ist es soweit. Ich habe mir alles Wichtige für mich zusammennotiert. Ich würde sagen, jeder, der Insta abonniert. Also abonnieren, kommentieren, der ist im Lostopf.
Ja, kommentieren, warum ihr das Buch gerne haben wollt.
Genau. Und dann ziehen wir los.
Ziehen wir
los. So habe ich das auch. Habe ich das auch untergebracht, bevor ich es vergesse. Habe ich mir extra hingelegt.
Sehr gut. Apropos junge Juristinnen. Da übernehme ich direkt mal hier den Faden in die Hand. Heißt das so? Nein. Wahrscheinlich nicht, ne?
Egal. Zepter?
Das Zepter in die Hand? Ich wollte den Faden aufnehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt auch was mit Faden, ne?
Den Faden aufnehmen? Naja, wie auch immer, angrenzend an das Thema junge Juristinnen, du hast es bestimmt mitbekommen, der Ron Straßburg, der 18-Punkte-Kandidat im Examen.
Herzlichen Glückwunsch, unglaublich.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, ganz, ganz krasse Leistung. Und zwar hat der im ersten juristischen Staatsexamen in einer Klausur eine Bewertung von einem Korrektor mit 18 Punkten bekommen. Und der Korrektor hat geschrieben, er verneigt sich vor der Leistung. Und ich wollte das Thema aber mit dir besprechen, weil ich da zweierlei, nicht Gedanken zu, sondern zweierlei Punkte zu habe.
Ja,
Eine 1 zu einer A.
Okay, ja.
Zum einen betont Ron, der, glaube ich, unglaublich nett ist und total lieb. Also zum einen, für alle, die es noch nicht wissen, der hat auch jetzt, glaube ich, auf YouTube sind diese Videos so ein Lernstrategien und Tipps zur Examensvorbereitung hochgeladen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Von wem kann man es besser lernen als von jemandem, der da irgendwie so brilliert? Aber er betont auch immer wieder in den Kommentaren, weil er ja jetzt von diversen Zeitschriften und Online-Portalen interviewt wurde zu dem Thema, dass im Endeffekt die Klausur wurde im Endeffekt mit 17 Punkten bewertet, was immer noch verrückt ist
und eine
kratze Leistung. Aber das Ganze kommt daher, dass der Zweitkorrektor die Klausur zunächst mit 14 Punkten bewertet hat. Und das, finde ich, ist schon wieder ein Sinnbild für unsere Ausbildung.
Einer verneigt sich. Naja, gut. Also man muss jetzt mal ehrlich sagen, 14 ist immer noch ziemlich geil. Aber ja, ich finde trotzdem eine weite Range, weil 14 ist halt echt richtig gut. Es ist aber halt nicht, ich verneige mich.
Ja, es sind halt 14 und 18 sind unterschiedliche Noten. Also,
ja, das ist jetzt ein Detail auszurechnen, aber ja, das sind unterschiedliche Zahlen.
Das sind tatsächlich unterschiedliche Zahlen. Aber ich finde es so krass, weil man halt einfach sieht, das, was wir oft bemängeln, diese Notendifferenzen, die gibt es ja vorwiegend im unteren Bereich auch viel, weil die meisten von uns halt Noten im unteren Bereich schreiben. Das ist ja auch der Schnitt des Examens, liegt ja nicht bei 11 oder 12 Punkten, sondern ich meine irgendwie bei 5 oder irgendwie sowas. Aber auch da gibt es ja diese krassen Notenstufen von, wenn man das jetzt mal darauf überträgt, das wäre ja einer bewertet die Klausur mit 4 Punkten und der andere mit 8. In diesem Bereich ein erheblicher Unterschied, ob du gerade bestanden hast oder ob du ein 8-Punkte-Examen hast, was nicht schlecht ist.
Ich
fand es halt sehr, sehr spannend, dass es auch in dieser Notenstufe oder Notenrange, wo wir sowieso, also die sowieso so oder so krass ist, trotzdem noch zu solchen Bewertungsunterschieden kommt.
Ja. Finde ich auch bedenklich, aber das reiht sich ja nur ein in eine Vielzahl unserer Äußerungen zur fehlenden, Konsistenz auch der Bewertungen.
Man kann sich einfach nicht drauf verlassen und das ist irgendwie das Frustrierende an dieser ganzen Geschichte, glaube ich, auch so beim Lernen, dass man halt weiß, der Faktor Glück ist halt da. Und er ist nicht unbedingt klein. Und das ist halt irgendwie blöd. Aber, ein anderer Punkt. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zuhören, weil Ich habe da, glaube ich, noch keine Ahnung,
ob du das selber hast wie ich.
Keine abschließende Meinung zu. Ja, ich habe zwar mein Instagram-Profil und mein TikTok-Profil oder mein Instagram und mein TikTok gelöscht, aber mein LinkedIn, das habe ich noch auf dem Handy. Und da muss ich zugestehen, dass ich da jetzt vermehrt manchmal unterwegs bin. Und dann habe ich ein Posting. Ja, das ist mein Methadon. Bin ich über einen Post gestolpert von einer, mittlerweile meine ich, Anwältin, die geschrieben hat zu genau diesem Thema und geschrieben hat, ne, herzlichen Glückwunsch, ganz krasse Leistung. Sie hat, als sie Examen gemacht hat, eine Klausur ebenfalls mit 18 Punkten bewertet bekommen. Und im ersten Moment war so mein natürlicher Reflex so, ach Mann, irgendwie so, wo ich so dachte, ja, okay, also so, ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? So nach dem Motto, da hat jemand einen super coolen Erfolg und da muss direkt jemand kommen und schreiben. Aber ich hatte das auch schon mal. Und im zweiten Moment hat sie dann auch weiter in ihrem Text geschrieben, ja, dass sie das nicht schreibt, um irgendwie genau so zu sein und zu sagen, ja, aber ich hatte es auch schon mal, sondern weil sie sichtbar machen wollte, dass es genau die Konstellation ist, über die wir ganz, ganz oft reden, dass Frauen, insbesondere vielleicht auch junge Frauen, Dinge tun, erreichen, erleben und darüber nicht sprechen, weil sie nicht angeberisch sein wollen. Und das konnte ich irgendwie nachvollziehen, weil es sei Ron gegönnt, die mediale Aufmerksamkeit, die er hat, also auf jeden Fall, und sie ist maximal berechtigt. Aber ich kann auch verstehen, dass es jetzt so eine Prototyp-Situation ist, in der eine Frau das Gleiche erreicht hat und da wurde zumindest in meiner Welt nie drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob ich da schon in der Jura-Welt war, als sie 18 Punkte im Examen geschrieben hat. Aber weißt du, was ich meine?
Ja. Punkt 1. Es ist nicht das Thema, das ich im Kopf hatte. Ich dachte, das kommt was an. Punkt 2. Ich habe diesen Beitrag nicht gesehen. Ich habe nur den Ausgangsbeitrag mit den 18 Punkten gesehen. Habe es auch gefeiert. Fand ich cool. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt den Originaltext nicht gelesen. Aber so wie du es erzählt hast, glaube ich, wer völlig geschlechtsunabhängig. Mhm. Also ganz egal, ob der Bericht über diese 18 Punkte jetzt von einer Frau oder einem Mann gewesen wäre und dann kommentiert jemand drunter, ja, hatte ich damals auch. Und du hast ja natürlich nicht den ganzen Text gelesen. Wer, glaube ich, so wie ich mich kenne, meine erste Reaktion gewesen, oh, jetzt lass doch mal diese 5 Sekunden. 10 Sekunden, halbe Stunde. Wäre, glaube ich, auch mein erstes Bauchgefühl gewesen. Ja, habe ich, also, du interpretierst das rein. Das muss gar nicht so gemeint gewesen sein. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dieses ganz kurze Stolpern hätte ich auch gehabt. Glaube ich schon. Natürlich, wenn du es dann erklärst, ja, ist richtig, weiß ich nicht. Also ich glaube, wer, und ich bin's nicht, ich spoiler, ich war das nicht mit den 18 Punkten, knapp dran vorbei, aber die 18 waren's nicht. Ich für meinen Teil hätte es, glaube ich, an der Stelle nicht drunter kommentiert.
Also die, um das richtig zu stellen, die Person hat es nicht drunter kommentiert, die hat einen eigenen Beitrag geschrieben, wo sie auf diesen Beitrag verwiesen hat sozusagen. Und genau diese Problematik auch selber aufgemacht in ihrem Beitrag, dass sie halt gesagt hat, sie will nicht so rüberkommen, als dass sie es nicht, ihm nicht gönnen würde. Aber dass es sich halt gerade für sie so anfühlt, wie halt eine Situation, in der man irgendwas erreicht und nicht drüber redet, weil es einem vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, weil man nicht falsch wahrgenommen werden möchte oder so. Und dann erreicht jemand anderes etwas, und das wird irgendwie total groß und man denkt sich selber so, hä, warum ist es jetzt bei der Person so groß und ich war aber jemand, der sich nicht getraut hat, drüber zu reden.
Ja, aber vielleicht wäre es bei ihr ja auch groß gewesen, hätte sie drüber geredet. Und da denke ich halt, also dann den Punkt verstehe ich. Das ist aber ja ein persönliches Ding. Das haben häufiger Frauen. Und ich arbeite da ja krass, sowohl im Mentoring als auch im Coaching, als auch bei Vorträgen, sage ich ja immer, Leute, ey, sprecht doch drüber. Und macht euch mal frei von dem, weißt du, es gibt ja zwei Arten, über Dinge zu schreiben. Ja, das kannst du mit dem Subtext und jetzt tanz für mich. Du kannst aber auch einfach, ey, es war ein harter Weg, ich freue mich total und ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Also es gibt ja verschiedene Arten, drüber zu sprechen. Und ich denke, es sind ganz häufig Frauen, die sagen, ja, nee, wenn ich das jetzt schreibe, dann kommt es aber rüber als welchen Angeber oder dass ich Aufmerksamkeit will. Und dann denke ich, who fucking cares? Sei doch laut. Also das Thema machst du ja selber auf, was denken andere. Und ich denke, ja, natürlich sind da Leute dabei, die dann sagen, macht es sich wieder wichtig. Ey, willkommen in meiner Welt. Nicht wegen den 18 Punkten, aber einfach, du exponierst dich und es sind immer Menschen dabei, die sagen, ah, jetzt muss sie sich aber wichtig machen, jetzt drängt sie sich in den Mittelpunkt. Andere denken halt, ey, wie gut, dass es mal jemand sagt. So, und wenn du öffentlich wahrnehmbar bist, die wenigsten haben keine Meinung dazu. Entweder finden die Leute es gut oder die Leute finden es scheiße. Wenn du null Reaktion kriegst, immer null, dann bist du irrelevant. Das ist auch scheiße. Und da denke ich, eine schlechte Reaktion ist im Zweifel genauso viel wert wie eine positive Reaktion, weil du wirst wahrgenommen. Und wir sind ja nun mal ehrlich, wir sind ja alle auch auf LinkedIn aus beruflichen Gründen. Sondern sei doch laut. Und dann denke ich mir immer, ja, ey, das finden bei mir, auch wenn ich irgendwas poste, finden auch ganz viele Leute doof. Es finden aber auch ganz viele gut. Und ich habe nicht zu entscheiden, wer zu welcher Gruppe gehört. Und ehrlich gesagt hat es mich auch gar nicht zu interessieren. Sondern muss man sich halt einfach ein bisschen frei machen.
Ja, ich meine,
ich will jetzt nicht sagen, seid alle mehr Friedrich Merz. Ich glaube, denen kümmert es einen Scheiß, was andere von denen denken. Aber ich meine, so ein bisschen weniger davon abhängig machen, was andere denken. Warum immer eigenes Verhalten davon abhängig machen, wie könnte es ankommen? Und so, mach doch einfach.
Also erstmal nochmal zurück zu dem Ursprungsthema. Das war am Ende auch mein Conclusio sozusagen, dass ich dachte, ja, schade, dass du damals nicht drüber gesprochen hast. Wie gesagt, ich fand den Beitrag recht reflektiert, deswegen fand ich den so in Ordnung, wie er war. Und sie hat, dass sie das als Aufhänger genommen hat, okay, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, dass sie es sich halt damals nicht getraut hat, so darüber zu reden. Aber generell denke ich mir auch, red doch, also jetzt verhaspel ich mich hier total. Nein, also was ich sagen will, ist eigentlich genau dein Punkt. Man sollte sich nicht schämen, über solche Erfolge zu sprechen, unabhängig von anderen Leuten. Also nur über was zu sprechen, was man gut gemacht hat, wenn man sieht, dass jemand anders dafür gefeiert wird, dass er genau die gleiche Sache gut gemacht hat, ist irgendwie dumm. Deswegen sag's einfach oder erzähl's doch in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich habe irgendwas gut gemacht, wo es sich für dich richtig anfühlt und für dich wie ein Erfolg anfühlt, unabhängig von anderen Leuten. Und ich kann das gut verstehen und ich glaube, das ist bei uns beiden ja auch noch so ein bisschen den Unterschied, dass ich doch viel mehr noch darüber nachdenke, was andere Leute von mir denken, was meine Beiträge im Internet für Konsequenzen für mich haben könnten, auch auf eine berufliche Perspektive, wobei wir auch schon oft drüber gesprochen haben und es im Endeffekt auch stimmt, dass ich mir denke, wenn mich jemand nicht einstellen wollen würde wegen der Sachen, die ich hier im Internet sage, dann möchte ich da wahrscheinlich auch nicht arbeiten, weil ich ja nun absolut basic Meinungen hier vertrete, keinerlei extremistische Ansichten oder sonst was habe. Von daher, ja, ich unterstütze das auf jeden Fall. Aber
als in der EU wirst du wahrscheinlich jetzt keinen Job finden.
Das könnte passieren.
Ja, und ich glaube halt, es geht ja nicht darum, dass man auf Krampf posen muss. Aber wenn du dich ehrlich über eine Leistung freust, warum darfst du das dann nicht sagen? Das verstehe ich immer nicht. Und ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen, ja, LinkedIn ist eine einzige Selbstbeweihräucherungsplattform. Das sehe ich anders. Es ist eine Marketingplattform.
Ja, für dich selber.
Ja, es ist mein berufliches Netzwerk, natürlich. Und why not? Da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe vergessen, Report Recht gegen Rechts da zu posten. Muss ich noch machen. Und natürlich habe ich da auch Fotos geteilt vom TED Talk. Ich habe mich da einfach drüber gefreut. Und wenn das jemand doof findet,
who fucking cares?
Sorry, dann ist es so. Dann scroll weiter. Ich habe mich da tierisch drüber gefreut, über die vielen tollen Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Über die Beiträge von den anderen. Ich habe da so viel mitgenommen. Ja, wenn es nicht gefällt, dann lass sein.
Ja.
Dann scroll weiter. Und ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, weil du genau über solche Beiträge halt auch wieder neue Kontakte kriegst, die total spannend sind.
Ja, und man ja daran auch sieht, was die Leute alles so machen. Also das finde ich immer total verrückt. Man kriegt ja darüber, was Leute irgendwie bei LinkedIn posten, viel mehr einen Einblick in den Arbeitsalltag man sieht daran ja auch, was Leute zum Beispiel neben ihren Jobs noch machen oder was ihre Jobs ihnen ermöglichen. Und das ist, finde ich, viel sprechender als wenn ich jetzt auf einer Unternehmenswebseite lese, ja, sie können hier das und das machen, da habe ich vielleicht nicht so das Bild davon. Wenn ich aber einen Mitarbeitenden aus diesem Unternehmen auf LinkedIn verfolge, der regelmäßig postet, dass er irgendwelche coolen Projekte anstößt oder was weiß ich was macht, dann gibt mir das ja viel mehr einen Insight darüber, wie das Unternehmen solchen Projekten gegenübersteht und aufgeschlossen ist für Eigeninitiative von Mitarbeitenden.
Na, Verbindung stellst du über Menschen her. Das ist ja immer so. Verbindung baust du über Menschen auf. Und manchmal kommen solche Dinge tatsächlich über das, was du vorher gemacht hast. Ich wurde für den TED-Talk angefragt wegen meiner LinkedIn-Beiträge.
Ja, cool.
So, also machen, finde ich. Und ein bisschen weniger Gedanken machen. Finden mich jetzt alle toll oder nicht? Ich spoiler mal, es finden euch nie alle toll.
Mehr posten, weniger denken.
Ja, finde ich auch.
Und
wenn man halt einfach ehrlich ist und das schreibt, was man halt fühlt oder denkt, mein Gott, was soll dann falsch sein?
Ja, und im Zweifelsfall haben ja ganz, ganz viele andere Leute diese Gedanken auch.
Ja,
also
finde ich auch.
Aber jetzt interessiert mich natürlich, was du dachtest, was ich dazu mitgebracht habe.
Ja, ich dachte, ehrlich gesagt, da wir ja jetzt schon bei Juristenausbildung waren, dachte ich, du fragst natürlich nach der großen Debatte, soll das Sexualstrafrecht Pflichtstoff werden? Ich habe dazu tatsächlich einige Presseanfragen gehabt in letzter Zeit. Ich finde ja nicht, auf die Gefahr hin, mich jetzt hier unbeliebt zu machen. Ich finde ja nicht. Und was mich ein bisschen gestört hat, diese ganzen Debatten, es sind ja wirklich alle, das war ja überall, das war ja bei Mioska, das war ja im, also, ne? Und wo hatten wir jetzt Presseanfragen? Weiß ich gar nicht, Fokus, Welt, also mehrere. Und was mir aufgefallen ist, die Debatte greift ja vielerorts viel zu kurz. Du bist ja nicht Anwalt fertig, wenn du das erste Staatsexamen hast.
Und ja.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist ja nicht so, dass du gar nicht Sexualstrafrecht machen kannst. Die Möglichkeit gibt's je nach Uni. Es ist halt kein Pflichtstoff. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie wenig am Ende ins Strafrecht gehen, so die meisten Fachanwaltschaften, das ist immer noch Arbeitsrecht, meine ich. Schon mal in die Statistik gucken. Das ist auf jeden Fall nicht Strafrecht. Und ich weiß nicht, ob das im Studium nicht zu früh ist. Also da geht es ja um Methodik, Dogmatik und so. Und ich persönlich, das ist immer nur meine Meinung, ich fände es viel schicker, da auf mehr Fortbildung, mehr Qualität, mehr Sensibilität, mehr Fingerspitzengefühl zu legen bei denen, die dann auf dem Gebiet tätig sind.
Ja, ich glaube, den ganzen Diskussionen liegt erstmal fehlendes Verständnis für die juristische Ausbildung an sich zugrunde. Also erstmal finde ich es ja lustig, dass die Ausbildung an so vielen Stellen hakt und hapert und die Leute unzufrieden sind und weiß was ich was und diskutiert bis jetzt darüber. Also das ist ja auch entgegen aller Forderungen, weil ja auch immer wieder gefordert wird, wenn neuer Stoff kommt, dann muss alter raus, weil es ist ja jetzt schon eigentlich viel zu viel. Und vor allen Dingen halte ich es ähnlich wie du, gerade in den Anfängersemestern, in denen man erstmal die Systematik verstehen muss von Strafrecht überhaupt und von AT, BT und weiß was ich was, ob man da jetzt was einfügen muss. Also ich habe einen Kommentar von einer Professorin gelesen, die gesagt hat, statt die Urkundsdelikte in aller Tiefe zu behandeln, könnte man Sexualstrafdelikte oder Strafrecht mehr behandeln. Ja, habe ich jetzt persönlich nichts dagegen. Aber wie du schon sagst, also im ersten Examen ist Strafrecht eine Klausur und im zweiten bei mir in Niedersachsen auch eine. Dementsprechend ist auch der Umfang, mit dem, in dem ich mich mit Strafrecht befassen werde. Ja. Und das ist wie beim Medizinstudium, wie in anderen Studiengängen, wo Generalisten ausgebildet werden. Wir vertiefen uns ja dann erstmal im Schwerpunkt. Da kann man Strafrecht im Schwerpunkt machen, je nach Uni. Und dann natürlich danach. Und da halte ich es, wie du meintest, wahrscheinlich auch eher für sinnvoll, dass man dann sagt, okay, man bietet danach mehr Fortbildung, vielleicht auch einfach mehr fachübergreifende Fortbildung, also mit unterschiedlichen interdisziplinäre, genau.
Es reicht nicht das Recht, es reicht nicht Sexualstrafrecht. Du musst so ein bisschen den psychologischen Bereich, Zeugenvernehmung, das geht so tief, das würdest du gar nicht ins Studium reinkriegen. Und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, Ines, ich musste auch den ganzen Grundschuldscheiß und so machen, sorry. Meinst du, ich kann dir heute oder konnte dir nach dem zweiten Examen irgendwas dazu noch beantworten? Ja, natürlich nicht. Ja, und das wäre meines Erachtens viel zu früh und würde dann auch nicht das abdecken, was jetzt alle so im Kopf haben. Weil es geht ja immer wieder darum, dass du richtig die Zeugen befragst oder Zeuginnen, ja, dass du mehr psychologische Hintergründe hast. Also es geht ja nicht um die schlichte Subsumption unter Tatbestände. Das war ja nicht das, was in der Diskussion war. Und deswegen, glaube ich, greift es viel zu kurz, jetzt über Ausweitung, Pflichtstoff fürs Erste zu sprechen. Ich glaube, es wäre halt super wichtig, dass dann die Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, die damit befasst sind, die Richterinnen, Richter, dass du da halt drüber nachdenkst, wie kann man da, und die Angebote gibt es ja und viele machen das ja auch. Habe ich gerade eine super Episode aufgenommen mit dem Staatsanwalt. Liebe Grüße an Simon, kommt demnächst. Ich glaube, das ist halt einfach der falsche Zeitpunkt und ich glaube, ja, einige, die damit diskutiert haben, jetzt nicht die Professorin, auch nicht Hubig, haben sich vielleicht einfach ein bisschen wenig damit befasst, wie die Juristenausbildung eigentlich funktioniert. Aber vielleicht, also ich würde da, vielleicht kann man das nochmal aufgreifen. Also ich würde da gern mal mit jemandem vom Fach aus der Lehre,
ja,
vielleicht fällt uns dazu noch was ein. Ich dachte nur, das kommt von dir heute. Deswegen war ich überrascht, weil das gerade so krass steil geht und vielleicht auch nur, weil ich heute wieder Presseanfragen dazu beantworte. Weil ich habe eigentlich ein anderes Thema für heute.
Ja.
Ja, aber gar nicht Juristenausbildung, sondern mal wieder, ich finde es ja ganz nett, dass wir jetzt schon quasi mit denen, die noch studieren oder auch im REF sind, schon so ein bisschen immer den Blick auf Gesetzgebungsvorhaben werfen. Finde ich eigentlich ganz gut, weil ich bin ehrlich, das hat mich im Studium so gar nicht interessiert. Und ich habe wieder so ein kleines Aufregerthema. Und hat das mit der CDU zu tun? Ja, vielleicht. Und zwar Entkriminalisieren von unter anderem Erschleichen von Leistungen. Das ist ja ein alter Zopf. Das ist ja nicht neu. Das ist ja unter der Ampel schon entstanden. Und damals
einmal
hat es...
ganz kurz für unsere Nicht-Juristen-Hörerinnen. Schwarzfahren. Darum
Sorry.
Geht es.
Ja. Das hat ja damals, meine ich, Buschi sogar noch angestoßen. Und jetzt ist es eben wieder aufgeplöppt. Schon eine ganze Weile ist es auch durch die Medien gegangen. Und vielleicht so zum Hintergrund, gegenwärtig ist es so, wer ohne gültigen Fahrschein, also ohne Ticket in Bus oder Bahn, Tram, was auch immer, einsteigt, begeht eine Straftat. Das ist eine fucking Straftat. Und strafbewehrt mit, also Androhung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Natürlich kommst du da nicht gleich in den Knast. Was meines Erachtens aber das viel größere Problem ist, dass du, wenn du die gerichtlich verhängte Geldstrafe nicht bezahlst, riskierst du eine Ersatzfreiheitsstrafe. Und wenn man in Berlin wohnt und vielleicht auch mal ein Buch von Ronen Steinke gelesen hat und sich vielleicht auch mit ihm darüber unterhalten hat, und beides habe ich getan, ein tolles Buch geschrieben, dann kennt man sich so ein bisschen mit den Zahlen der Inhaftierten aus, die in Berlin wegen Ersatzverbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe sitzen. Das ist unfassbar und das kann jeder nachlesen. Ich habe, da rufe ich gleich mal auf, es gab da mal eine kleine Anfrage auch von der Linken, schon ein bisschen näher. Und Ronen hat in seinem Buch geschrieben, und das fand ich so erschreckend, es gab mal eine Zeit, da hatte die BVG irgendwie Serverprobleme oder technische Probleme mit den Rechnern. Das wird ja alles automatisiert, ne? Das ist ja nicht nur erhöhtes Beförderungsentgelt, sondern wird auch Anzeige erstattet. Und das ging eine Zeit lang nicht. Und dann waren in Plötzensee, meine ich, plötzlich Zellen frei. Ja, weil nicht mehr so viel eine Ersatzfreiheit, das kann doch nicht sein. Ich finde, das ist für mich wirklich ein Aufregerthema und ich muss mal gucken, ob ich das gerade finde auf die Schnelle. Ich verlinke es auf jeden Fall mal in den Shownotes, weil da hatte ich vorhin nochmal nachgeguckt. Genau, kleine Anfrage. Das ist schon ein bisschen her und es sind ältere Zahlen, aber da wird sich nicht viel geändert haben. Da ging es um die Jahre 21 und 22. Und da wurde die Frage gestellt für Berlin, BVG und S-Bahn, das sind ja zwei verschiedene, wie viele Strafanzeigen erstattet wurden. Und das waren im Jahr 21 11.319.
Alter Falter.
Für die S-Bahn.
Krass.
BVG hat gesondert geantwortet. Warum auch immer, die wurden auch nach 21 gefragt. Die haben gesagt, in 2020 waren es 6.385 und in 21 3.235. Und in Plötzensee im Kalenderjahr 21 238 Gefangene, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt haben. So.
Bittere Pille.
Finde ich unglaublich. Hubig hat in einem Interview angekündigt, dass sie da auch das Ganze nochmal neu denken will, den Unwertsgehalt, dass man da ja über Entkriminalisierung nachdenken kann. So ganz den Wortlaut habe ich nicht, aber ich suche das auch nochmal raus. Ja, und die CDU ist dagegen. CDU, CSU ist dagegen. Weil das ist ja kein Kikifax, das ist eine Straftat. Und ich denke immer, Leute, wen trifft das denn am Ende mit der Ersatzfreiheitsstrafe?
Ja.
Also da wird ja mal pauschal unterstellt, dass das Menschen sind, die einfach böswillig, ja, mit vollem Unrechtsbewusstsein. Vielleicht sind da einfach Leute dabei, die können sich's nicht leisten. Ehrlicherweise, krass Spoiler, ich bin auch schon mal schwarz gefahren. Kann ich sagen, ist verjährt. Ich hatte lange, lange Jahre immer die Umweltcard in Berlin. Das heißt, du hast da dein Abo, und steigst da ein, brauchst kein Ticket lösen. Ich habe die dann irgendwann, weil es sich nicht mehr gelohnt hat für mich, das Abo beendet. Aber jahrelang steigst du einfach ein. Ja. Dann ist es mir noch aufgefallen, ich wollte nachlösen und hatte, also weil App ging nicht, keine Internetverbindung. Und ich bin aber nur so kurz gefahren. Ja. So. Und das Problem ist mit der Ersatzfreiheitsstrafe, dass das ja in aller Regel die trifft. Ganz ehrlich, wenn dich Geld nicht juckt, ja, leck mich, dann zahlst du das halt. Das wird aber in aller Regel die Menschen treffen, die sich dann das nicht leisten können, die Geldstrafe.
Ja, und die dann im Zweifel noch mehr weitreichende Folgen davon tragen, weil sie ja dann für eine bestimmte Zeit diese Ersatzfreiheitsstrafe abbüßen müssen. und daraufhin vielleicht ihrer Arbeit nicht nachkommen können, da fehlen und im Zweifel die dann auch noch verlieren. Also das ist ja...
Ja, und ganz ehrlich, es ist ja... Ja, und vor allem, wenn du überlegst, was war das jetzt eben, über 11.000 Strafanzeigen, wie das die Behörden belastet.
Ja, und auch was es kostet, also was ein Tag im Gefängnis auch kostet.
Das
ne?
kommt noch dazu, da brauchst du gar nicht drüber. Das ist absurd. Und ganz ehrlich, reicht es nicht, wenn die BVG ihr erhöhtes Beförderungsentgelt kassiert, das dann nicht gezahlt wird, dann musst du halt vollstrecken. Mein Gott. Aber warum
das
dann
ist nämlich
noch?
Auch, ne? glaube ich, was in vielen, was vielleicht nicht ganz klar ist, ist, dass dieses erhöhte Beförderungsentgelt, was man an den Verkehrsverbund oder die Verkehrsorganisation bezahlt, unabhängig davon ist. Also das eine ist zwischen dir und der Verkehrsorganisation und das andere ist, wenn die dann sagen, wir zeigen das an, zwischen dir und dem Staat. Ja. Das heißt, eine Strafanzeige ist was, was dich dann in ein Strafverfahren sozusagen bringt.
Ja.
Und da
überstreiten, ist das jetzt so relevant für die Allgemeinheit? Also ich finde so Straftat, hey.
Ja. Und das ist dann halt genau der Punkt, wo man sagt, das könnte dann wegfallen. Da bleibt ja aber immer noch das erhöhte Beförderungsentgelt, was ja auch schon wehtut. Also Schwarzfahren lohnt sich ja in der Regel nicht, wenn du das öfter machst und erwischt wirst.
Nee. Und ja, die gucken dann auch, ich glaube, Strafanzeige wird erstattet, wenn du im Zeitraum von 2 Jahren, glaube ich, 3-mal erwischt wurdest. Aber ich finde 3-mal in 2 Jahren, ich bin total verpeilter Mensch, weißt du? Also, ja. Ich bin tatsächlich auch jemand, ich steige gelegentlich mal in einen völlig falschen Zug ein. Ist mir auch schon mehr. Und nicht hier Öffis, sondern dann, ich mache dann sowas wie ICE, nur einen Halt. Aus Versehen. Naja. Anyway, ist meine persönliche Meinung.
Bin ich auch.
Könnte man entkriminalisieren.
Ja, dass wir das 9-Euro-Ticket wiederbringen, weil das war ja absoluter Game-Changer. Also Mobilität für alle.
Ja, das kommt ja noch dazu. Also ich finde, wenn du jetzt so Monatsabo-Öffis, das ist jetzt nicht günstig.
Haut rein.
Bahnfahren an sich auch richtig krass teuer geworden. Und ich habe Bahncard 50, weil ich so viel Bahn fahre. Naja, also ich fände das ganz gut, wenn wir das wohl lassen können mit der Straftat. Ich fände das ganz gut.
In dem Zusammenhang, weil du gerade Bahncard 50 gesagt hast, ich habe letztens gemerkt, dass ich alt werde, weil ich letztens zu einer Freundin gesagt habe, was ich gerne hätte, was ich richtig, richtig geil fände, wäre eine Bahncard 100.
Ja, das hat es mit alt zu tun, das will ich auch haben. Kannst überall, also gut, du musst sie halt bezahlen. Ja, aber
ja,
wenn du sie
hast. Ich will sie ja geschenkt bekommen. So,
ja, das
weißt du,
auch.
Das ist ja so ein Gadget. Ja.
Schwarze Bahn, ist sie wirklich schwarz? Man sagt immer schwarze Bahncard. Ist sie wirklich schwarz? Ich habe sie nie gesehen, ich habe nur davon gehört. Ja, will ich auch. Doch nichts mit alt zu tun.
Vielleicht sponsert uns ja die Deutsche Bahn. Wir könnten Deutsche Bahn.
Also, was ich immer schon mal sagen wollte, ich bin ein unglaublicher Fan der Deutschen Bahn. Ich fahre super gern mit der Bahn. Ich finde auch dieses Egg Drop Sandwich im Bistro finde ich richtig gut. Und die haben ja von Ditch auch so Butterlaugen-Dings. Deutsche Bahn, Daumen hoch.
Fan der Deutschen Bahn.
So, wenn wir das rausknippen und dann mal anfragen.
Bestimmt. Und wir nehmen auch einen Podcast im ICE auf. Machen wir.
Fan der Deutschen Bahn.
Sofort. Ich lasse mich sponsern von der Deutschen Bahn. Kostet Same. Nur zwei Bahncard 100. Ja, hätte ich auch.
Genau.
Mega gerne.
Kein Problem.
Müssen wir dann alles, was ich so mit kleben geblieben und so, müssen wir alles verschwinden lassen dann.
Ja, aber das machen wir.
Das ist authentisch. Dass die Bahn will ja.
Die Bahn macht sich ja selber über sich lustig.
Ja. Nee, das hat mit alt nichts zu tun. Das, weil alt ist, ich habe gerade ein Meme rumgeschickt an ein paar Kollegen. Einer ist jünger, aber so der Rest auch ein bisschen älter. Gab es ein Foto aus einer Kunstgalerie von einem Rollator, der komplett aus Metall war und die Form eines Drachen hatte. Und wir haben alle nur drüber gesprochen, ob der wohl auch Feuer spucken kann. So, wenn du Rollatoren geil findest in Drachenform, dann bist du alt, Ines.
Okay, gut, dann bin ich noch ein bisschen von weg.
Ja. Und wo war das denn kürzlich? Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ach Gott, auch noch in der Kirche. Ja, war bei einer Firmung. Weil sonst triffst du mich ja eher nicht in der Kirche. Nicht mehr. Und für mich persönlich ist es immer wahnsinnig schwierig, mich in Situationen zu befinden, in denen du definitiv nicht lachen darfst.
Ja. Das ist ganz schlimm.
Killt mich. Und ich saß so und es war dann Kommunion. Ich habe mich hingesetzt und dann schob an meiner Reihe ein Rollator vorbei. Und ich sah nur den Vorderreifen und die Beschriftung, das Logo. Und dann stand halt so in so echt fancy Schrift. Es stand halt drauf Nitro. Das schob halt so ganz langsam. Ines, ich bin fast. Und um Missverständnissen vorzubeugen, ich finde es nicht witzig, dass jemand einen Rollator braucht. Gar nicht. Aber du siehst so aus dem Off, so das Vorderteil vom Rollator. Das erste, was du siehst, ist Nitro. Und das war halt auch so eine flashige Schrift. Nitro. Ja. War eine Prüfung für mich.
Das glaube ich.
Ja. So,
das ist ja wie diese.
Ich plane eben.
Ich meine, das ist wie diese Sendung LOL, wo man so extra nicht lachen darf. Und deswegen sind die Sachen ja nochmal witziger.
Ja, und du weißt ja auch nicht, wirst du dann sofort vom Blitz erschlagen oder was auch immer. Keine Ahnung. Nitro. Ich saß da also und hab dann stattdessen einfach hart geweint. Weil, ne, wenn du das halt dann unterdrückst, das hat mein Mann gesehen, der neben mir saß, Nitro. Und den hat's dann halt auch erwischt. Du guckst halt dann auch noch, weißt du, und das sehen dann auch noch beide und du guckst dich an und beide haben Nitro. Ja. Naja. Ich entschuldige mich unbekannterweise. Ich habe nicht über die Dame gelacht, auch nicht über den Rollator, sondern nur über dieses leise hereingeschobene Nitro. Ja. So, ein Geständnis. Kommentiert mal rein, wie es euch geht, falls ihr in die Kirche geht und müsst lachen. Könnt ihr das? Gibt ja auch andere Situationen. Weißt du?
Ja.
Weiß ich nicht.
Es gibt
bei einer Taufe oder was weiß ich. Es gibt 1 Million Situationen, wo du nicht lachen darfst. Vor Gericht? Sitzt hinten drin? Begleitest jemand? Sitzt im Gericht?
Ich wollte es gerade sagen, die letzte Situation, in der ich nicht lachen durfte, war...
Sitzvertretung.
Da darfst du auch nicht lachen.
Oder Amtsgericht, Zivilstation und du dieser eine Tag und du darfst die Verhandlung leiten. Und dann kommt Nitro. Ja.
Ja.
Ja, und dann, zack, Befangenheitsantrag. Gleich noch nichts gesagt, noch nicht Hallo gesagt, kriegst du schon Befangenheitsantrag. Keine Ahnung. Ja.
Also, Titel der Folge: Vor Gericht gibt's nichts zu lachen.
Ja. Wobei ich bin immer noch bei Arschkartoffel.
Ach ja, stimmt. Arschkartoffel und TEDx.
Ja, Arschkartoffel und der Nitro-Rollator. Ja, mal schauen. Wir überlegen uns was. So,
genau.
Aber du hast gar nicht so lange Zeit, du hast noch was vor heute, ne?
Ich muss gleich noch in die Deutsche Bahn.
Fan der Deutschen Bahn.
Liebe Grüße gehen raus. Und da heute...
Deutsche Bahn, Westbahn.
Keiner von
wir
uns zu
da jetzt
spät
ab,
ist.
Ne?
Ja, ich will diese Bahn gerade runter haben. Ja. Genau, das da
Liebe
wir
geht
davon
raus
ausgehen, dass
an die Deutsche
keiner
Bahn.
Von uns zu spät kommt heute, weder ich noch die Deutsche Bahn. Genau. Muss ich gleich los.
Ja. Ich hatte mal eine Zugbegleiterin, ich habe das, glaube ich, schon mal, habe ich aufs LinkedIn geschrieben, habe ich ja gefeiert. Aphrodite. War das ein Künstlername? Haben Zugbegleiter einen Künstlernamen? Weil die melden sich ja dann immer. Hier spricht ihre Zugbegleiterin.
Aphrodite. Vielleicht würde ich mir einen geben, wenn ich Zugbegleiter. Was wäre dein Zugbegleiter-Künstlername?
Hertha. Ja, und dann würde ich würde hart trainieren, dass ich so den Slang draufkriege, wie Hertha aus den Känguru-Chroniken.
Okay.
Das Leben ist hart, aber ich bin Hertha. Kennst du nicht die Hörbücher?
Nee.
Oh Leute, Lautschempfehlung. Alle Hörbücher mit dem Känguru von Marc-Uwe Kling. Wie heißen sie? Känguru-Chroniken, Känguru-Offenbarung, Känguru-Apokryph. Ich lese gerade das Neueste. Känguru-Rebellion. Und eins habe ich vergessen. Weiß ich nicht. Ist jetzt Nummer 5, glaube ich. Aber auf jeden Fall Känguru-Chroniken must have. Ich verwende dauernd Zitate aus diesem... Ich weiß nicht, wie oft ich es gehört habe. Aber ich wünschte, es wäre Nirvana gewesen. Never mind. Ja. Erinnert euch an Saigon. Leute, ihr müsst das hören. Das ist überhaupt das geilste Hörbuch ever.
Okay.
Ja.
Ja.
Aber Ines, nee. Das ist eine krasse Bildungslücke, echt.
Ich finde, es ist sehr deutsch. Also Känguru-Chroniken zu hören, ist sehr deutsch. Und irgendwie habe ich das deswegen bisher
wie
nicht gemacht.
Wie willst du es denn wissen, wenn du es nicht gehört hast?
Ja, ich kenne nur so, Freundinnen von mir haben das so in der Grundschule mit ihren Eltern im Auto auf dem Weg in den Urlaub gehört. Und das waren immer so Freundinnen, die so sehr deutsche Familien hatten. Weißt du, was ich meine? Sehr...
Nee, gar nicht, weil ich war einfach schon sehr alt, als das rauskam. Und das war ein Geheimtipp damals noch. Da dachte ich, hier mein bester Freund kam an und sagt, ja, hier, musst du hören. So ein Känguru, das zieht da gegenüber von so einem kleinen Künstler ein. Und dann, ja, ist schräg. Und dann dachte ich so, sprechendes Känguru, boah, nee, ey, nee. Und dann dachte ich, gut, wenn Micha das sagt, dann wird's wohl geil sein und ich liebe es wirklich. Ja.
Okay, wenn du das gut findest, dann höre ich mir das doch nochmal an. Dann hat es jetzt ein bisschen an Coolness dazu gewonnen.
Ja, das ist einfach. Ja, Känguru. Mega gut. Liebe geht raus an die Bahn.
Fan der Deutschen Bahn.
Und an das Känguru. Und an Marc-Uwe genau. Kling. Marc-Uwe Kling sowieso bester ever. Und jetzt in dem neuesten Buch ist endlich der ganze Wortspielkram drin mit Friedrich Merz. Weil er hat ja so kurze Videos gemacht, auch mit der Merzweghalle.
Ja, das habe ich gesehen.
Ja, und da ist jetzt alles drin, alles gesammelt. Und Marc-Uwe Kling ist das mit den falsch zugeordneten Zitaten. Wie kann man das nicht monstergeil finden? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Bob der Baumeister. Haha, Treffer versenkt. Und davon gibt's ganz, ganz viele, Ines. Das ist einfach geil.
Okay. Ich werde es mir auf der Zugfahrt jetzt anhören.
Fan der Deutschen Bahn.
Liebe Grüße an Hertha, meine Zugbegleiterin von gleich. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche pünktlich am Montag.
Fang aber mit dem ersten an. Also das ist wirklich eine Reihenfolge.
Ich fange mit dem ersten. Es ist eine aufbauend, okay.
Ja.
Das mache ich.
Ja. Und dann denkst du an mich, wenn du kommst zu kein Herd.
Okay.
Ja.
Ich denke immer an dich, Steffi.
Dankeschön. Dann wünsche ich dir gute Fahrt.
Dankeschön.
Schon mal ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch.
Und dann bis die Tage, ne? Und wir bleiben mal dran an dem, ich würde gerne, wir gucken mal.
Ja, an dem
Mockwieder. So. Kommentiert uns doch mal rein.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Thank you for listening, Jura und Trash.
Genau, das. Kommentiert uns mal unten rein. Wie findet ihr das mit Sexualstrafrecht als Pflichtstoff? Das fände ich ganz interessant. Kommentiert uns mal rein, wie findet ihr die Känguru-Chroniken und alle folgenden Hörbücher? Bin ich hier ganz alleine? Ist das eine Altersfrage? Bin ich zu alt für diesen Kanal? Vielleicht, das wäre jetzt irgendwie ungünstig. Und kommentiert uns mal rein, findet ihr auch, dass die Deutsche Bahn uns sponsern sollte mit 2 Bahncard 100?
Fan der Deutschen Bahn.
Und kommentiert das mal wirklich unten drunter und immer mit @Deutsche Bahn. Das fände
genau,
ich
genau, sehr gerne.
Mach das mal.
Das toll.
Und dann gucken wir mal. Und nicht vergessen, kommentieren für das Buch Neue Briefe an junge Juristinnen und Juristen. Abonniert am besten den Instagram-Kanal, weil wir wissen noch nicht, wann das Video dazu rauskommt, aber irgendwann. Also damit ihr es nicht verpasst, abonnieren. Das war's. Ja.
Bis denn.
Bis denn.
@ Deutsche Bahn.